Zunächst war die Einladung des DGB an mich mit der bangen Frage verknüpft, ist es denn wirklich wahr, dass die wiederaufgenommenen Ermittlungen jetzt schon wieder eingestellt sind oder werden? Diese Nachricht beruhte auf einem Artikel der Kollegin Annette Rammelsberger in der Süddeutschen Zeitung. Sie hatte die Gelegenheit, der Ermittlungsgruppe in München sozusagen über die Schulter zu schauen und zu bilanzieren, was in den Ermittlungen, die 2014 im Dezember wieder aufgenommen worden sind, nach 32 Jahren Stillstand und geschlossenen Ermittlungen, was denn eigentlich da dabei herausgekommen ist. Und die Tendenz dieser Münchner Ermittlungsgruppe des Bayerischen Landeskriminalamtes, die im Auftrag der Bundesanwaltschaft die Recherchen führt, lautet mittlerweile bei diesen Münchner Kommissaren und Ermittlern, dass sie alles durchgeschaut haben, alle Akten, dass sie eine Menge neuer Zeugen vernommen haben und dass man im Grunde genommen nicht die Möglichkeit sieht, Mittäter des mutmaßlich Tatbeteiligten als Bombenleger, damals auch getöteten Gundolf Köhler, wird finden können. Und einer der Schlusssätze von Annette Rammelsberger lautete, sie werden wohl bald wieder der Bundesanwaltschaft nahelegen müssen, die Ermittlungen einzustellen zum zweiten Mal. Das ist außerordentlich verwunderlich, denn der erneute Ermittlungsauftrag im Jahr 2014 durch den damaligen Generalbundesanwalt Harald Range, der war sehr, sehr umfangreich und er hat auch reflektiert die Probleme, die bei der ersten Ermittlung und die Fehler, die bei der ersten Ermittlung gemacht worden sind. Harald Range hat nämlich nicht nur gesagt, dass die Zeugenaussagen neu aufgetauchter Zeugen, die bei Rechtsanwalt Dietrich und bei mir eingelaufen sind, nach der Aufführung des Films Der blinde Fleck, der sich mit dem Oktoberfestattentat befasste, dass die untersucht werden müssen, also neues Material gesichtet werden muss und geschaut werden muss, ob da Spuren rausspringen, sondern er hat gesagt, ferner soll in der alten Ermittlung jeder Stein umgedreht werden, der alten Ermittlung, die auch von einer Sonderkommission des Landeskriminalamts Bayern geführt worden ist, von 1980, vom Attentatstag an, bis November 82. Und dass auch kritisch gewürdigt werden soll, was da passiert ist. Und also, drittens hat er noch gesagt, dass eine Dimension einbezogen werden muss, die damals überhaupt nicht einbezogen wurde, dass nämlich sämtliche deutschen Nachrichtendienste, die Verfassungsschutzämter der Länder und des Bundes, der BND und der militärische Abschirmdienst MAD in ihren Akten schauen sollen, ob dort Aufzeichnungen zum Oktoberfestattentat, zur rechtsextremen Szene vorhanden sind, die den Ermittlern in Karlsruhe zugänglich gemacht werden müssen, um zu gucken, inwiefern damals eigentlich die rechtsextreme Szene so einen Anschlag vorbereitet hat, was man wusste über die Aktivitäten und dass das mit in die Ermittlung einfließen soll. Und das ist eigentlich ein Riesenkomplex zu bearbeiten. Und nun ist es so, dass zu den großen Versäumnissen der Ermittlungsgruppe, die damals in den 80er Jahren gearbeitet hat, gehört hat, dass sie erstens mal nur wenige Wochen lang Spuren verfolgt haben, die sozusagen von der Einzeltätertheorie wegführten. Beobachtungen, dass der mutmaßliche Bombenleger mit anderen am Tatort gewesen ist, dass er schon am Nachmittag in München war, in seinem Auto mit zwei anderen Leuten gesichtet worden ist. Eine ganze Reihe von Beobachtungen eigentlich, die merkwürdigerweise in der damaligen Ermittlung nur etwa bis Mitte November 80, also etwa 6 Wochen lang konsequent verfolgt wurden Und dann hat man sich festgelegt auf die Aussage eines Zeugen aus Gundolf Köhlers Freundeskreis in Donaueschingen, seiner Heimatstadt, der gesagt hat, ich kann erklären, wie das alles vor sich gegangen ist. Das hat mit Politik, mit Rechtsextremismus, mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun. Gundolf Köhler war unglücklich, frustriert, er war sozial isoliert, er war verbittert, hatte keinen Kontakt zu anderen. Und aus einem Selbsthass und Universalhass hat er Selbstmord begehen wollen. Und dafür hat er sich diese Bombe gebaut, nach München gefahren und hat sich da in die Luft gesprengt am Eingang der Wiesen.
Aber soweit ich das mitbekommen habe, gab es doch gleich am Anfang Berichte darüber, dass Gundolf Köhler irgendwo Kontakte hatte in diese Wehrsportgruppe Hoffmann, dass darüber auch die Nachrichten berichtet haben. Weil ich stelle mir vor, wenn 1980, das ist noch vor meiner Geburt gewesen, damals dieser größte Terroranschlag in der bundesdeutschen Geschichte vonstatten gegangen ist, dass damals doch die Nachrichten voll gewesen sein müssen damit, dass das öffentliche Interesse da war, dieses Thema aufzuklären.
Das war auch der Fall, und zwar in den allerersten Tagen nach dem Anschlag. Da ist durchaus bekannt geworden, dass man über nachrichtendienstliche Informationen, sie stammten, wie sich später herausstellte, vom Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg und vom militärischen Abschirmdienst, Köhler war ja auch mal Rekrut, und die besagten eben, dieser Gundolf Köhler hat in den Jahren 76 bis 78 nachweisbare Kontakte gehabt mit der damals ja einflussreichsten und größten rechtsextremistischen Wehrsportgruppe, der Wehrsportgruppe Hoffmann, im Nürnberger Land in Bayern. Und das war natürlich der Grund, warum durchs Bekanntwerden dieser Informationen der Generalbundesanwalt, der ja für politischen Terrorismus allein zuständig ist, das Verfahren an sich gezogen hat. Und nun ist natürlich auch Hoffmann befragt worden und sind einige Treffpunkte von Rechtsextremen in dieser Zeit, da sind Leute auch befragt worden. Man hat einen Transport angehalten. Hoffmann war damals gerade dabei, mit Militär-Unimogs Handel zu treiben, die er von Deutschland in den Libanon transportierte. Und dafür hat er sozusagen im Austausch dort seine im Januar 80 doch noch verbotene Wehrsportgruppe im Ausland weiterführen können, in einem Lager der Al-Fatah. Und diese ersten und einzigen Ermittlungen in diesem Kontext erbrachten keinen Beweis, keine Verbindung von Köhler zu Leuten der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und dann hat man davon abgelassen. Erstaunlich ist eben, dass dieses Einstellen sozusagen des Interesses an dem Verfolgen von Spuren, die in das Hinterland der Tat geführt hätten und zu den Gruppierungen, denen Gundolf Köhler zeitweise angehörte oder dort auch aktiv war, dass dieses Abschneiden sozusagen dieses Ermittlungsinteresses, dass das belegbar ist, ja, warum sind die Behörden, warum ist die Polizei ins Leere gelaufen? Wir hatten eine Situation am 26. September 1980. Wir hatten einen sehr, sehr politisch erhitzten Bundestagswahlkampf. Der Herausforderer des regierenden Kanzlers Helmut Schmidt von der SPD war Franz Josef Strauß als Kanzlerkandidat der Union bayerischer Ministerpräsident.
Der auch im Wahlkampf unter anderem mal gesagt hat, ihr wärt alle wunderbare Nazis gewesen. Das sind so die Zitate, die ich noch von Strauß im Kopf habe.
Ja, und vor allem er hat eben in dieser Nacht des Attentats sich von einer Wahlkampfkundgebung in Norddeutschland kommend direkt an den Tatort begeben und hat dort, als noch niemand, auch Herr Strauß, irgendetwas wissen konnte, über diesen Anschlag, den Anschlag in den Wahlkampf gezogen. Er hat nämlich den Bundesinnenminister Gerhard Baum von der FDP beschuldigt, er habe große Schuld auf sich geladen, weil er die Sicherheitsbehörden, die Justiz und die Polizei so verunsichert habe, dass sie sich gar nicht mehr trauten, im Vorfeld von extremistischen Gruppierungen und ihren Planungen zu ermitteln und sozusagen als Frühwarnsystem da zu funktionieren. Wenige Stunden nachdem Strauß den Innenminister Baum beschuldigt hat, da wird erst aus dem Verfassungsschutzcomputersystem NADIS die Erkenntnis gezogen, ja, Köhler hatte sehr wohl einen politischen Hintergrund, aber einen rechtsextremen. Und der hat, wenn er was mit Politik zu tun hat, dann mit der Wehrsportgruppe Hoffmann. Und das drohte Strauß unglaublich auf die Füße zu fallen. Jetzt hat er Bundesinnenminister Baum beschuldigt und der hatte im Januar 1980, 9 Monate vor dem Attentat, als er die erste Gelegenheit hatte, die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten. Er hatte diese Gelegenheit, weil die sich mittlerweile auch in einem anderen Bundesland niedergelassen hatte und da hatte er den Zugriff als Bundesinnenminister. Die Jahre davor hat Strauß diese Wehrsportgruppe eigentlich groß werden lassen. Er hat sie verharmlost, auch ja, Debatten im Landtag, da hat er sich über die Opposition lächerlich gemacht, die wissen wollten, ob man solche milizartigen Bürgerkriegsspiele, ob man die nicht genauer beobachten oder verbieten müsse. Naja, und da ist der damalige Staatsschutzchef im Bayerischen Innenministerium, Dr. Hans Langemann, tätig geworden. Er war derjenige, der aus dem NADIS-Computer diese Erkenntnisse zog und dem Generalbundesanwalt daraufhin pflichtgemäß verständigt und sagt, dass ihr Fall hat wahrscheinlich politischen Hintergrund. Generalbundesanwalt Rebmann hat sofort eine totale Nachrichtensperre verhängt, um das Überraschungsmoment im Umfeld des mutmaßlichen Bombenlegers zu wahren. Und was macht Herr Langemann? Er verständigt sofort von ihm schon über Jahre hinweg, man kann sagen, angefütterte Journalisten über die Identität dieses Tatverdächtigen, wo er wohnt. Und die pesen los und sind Tage und Wochen vor der Polizei in dem Umfeld des Attentäters. Freitagnacht der Anschlag, Samstagmittag sind die in Donaueschingen. Um Samstagabend, als sie alles abgegrast haben und ihre große Story im Kasten haben, geben sie den Namen des Tatverdächtigen Gundolf Köhler an die Presseagenturen. Auf diese Art und Weise ist sozusagen durch diese indirekte Schiene der Staatsschutzchef, der eigentlich die Verpflichtung gehabt hätte, die Ermittlungen zu unterstützen, zu demjenigen geworden, der sie sehr, sehr nachhaltig gestört hat, der es ermöglicht hat, dass das Umfeld Köhlers gewarnt war, dass es Beweismittel zur Seite schaffen kann, dass es Aussagen absprechen kann, was auch immer. Und so haben wir also im Grunde genommen in einer sehr spezifischen Situation auch ein Einwirken von geheimdienstlicher Sphäre auf die Ermittlungsbehörden, die ich glaube, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis die Polizisten überhaupt kapierten, was da eigentlich Sache war. Das müssen sie spätestens dann irgendwann gemerkt haben, wenn sie dauernd zu Leuten kamen, die schon vorher von Journalisten befragt worden waren. Aber das ist eine Angelegenheit, die zum Beispiel jetzt bei diesen neuen Ermittlungen nochmal genau in den Blick genommen werden sollte. Sicher hat den Herrn Langemann damals beunruhigt, dass zum Beispiel aus dem Bereich des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz offenbar keine V-Person irgendetwas gemeldet hatte. Ja, was hat das zu bedeuten? Haben seine Leute nichts gehört und nichts gesehen? Haben sie was gesehen und gehört, aber nichts gesagt? Sind sie womöglich in irgendeiner Art und Weise damit involviert? Oder natürlich hätte auch rauskommen können, ja, da war nichts. Aber 9 Tage vor der Wahl war das natürlich politische Schadensbegrenzung für seinen Ministerpräsidenten und den Kanzlerkandidaten der CDU, CSU.